Nicht alle Hirten waren auf einmal unterwegs. Von einem Hirten, der bei dem ersten Stoßtrupp sozusagen nicht dabei war, wollen wir hören. Es war einmal ein Hirte, der lebte auf einem Feld in der Nähe von Bethlehem. Er war groß und stark, aber hinkte und konnte nur an Krücken gehen. Darum saß er meistens mürrisch am Feuer und sah zu, dass es nicht ausging. Die anderen Hirten fürchteten ihn. Als den Hirten in der heiligen Nacht ein Engel erschien und die frohe Botschaft verkündete, da wandte er sich ab. Und als sie sich aufmachten, das Kind zu finden, wie es ihnen der Engel gesagt hatte, blieb er allein am Feuer zurück. Er schaute ihnen nach, sah, wie das Licht ihrer Lampen kleiner wurde und sich schließlich in der Dunkelheit verlor. »Lauft, lauft! Was wird es schon sein?« rief er ihnen nach. »Ein Spuk, ein Traum!« Die Schafe rührten sich nicht, die Hunde rührten sich nicht. Er hörte nur Stille. Er stocherte mit der Krücke in der Glut, aber er vergaß dabei, frisches Holz aufzulegen. Und wenn es kein Spuk, kein Traum wäre, wenn es den Engel wirklich gab, er raffte sich auf, nahm die Krücken unter die Arme und humpelte schwerfällig davon, den Spuren der anderen nach. Als er endlich zu dem Stall kam, dämmerte bereits der Morgen. Der Wind schlug die Tür auf und zu. Ein Duft von fremden Gewürzen hing noch in der Luft. Der Lehmboden war von vielen Füßen zertreten. Er hatte den Ort gefunden. Doch wo war das Kind? Der Heiland der Welt, Christus, der Herr in der Stadt Davids. Er lachte hämisch. Es gab keinen Engel. Schadenfroh wollte er wieder umkehren. Da entdeckte er die kleine Kuhle, wo das Kind gelegen hatte. Er sah noch das Nestchen aus Stroh. Und da wusste er nicht, wie ihm geschah. Er kauerte vor der leeren Krippe nieder. Was machte es aus, dass ihm das Kind nicht zulächelte? Dass er den Gesang der Engel nicht hörte und den Glanz Marias nicht bewunderte? Was machte es aus, dass er nun nicht mit den anderen in Bethlehem durch die Straßen zog und von dem Wunder erzählte? Was ihm persönlich widerfahren war, konnte er nicht mit Worten beschreiben. Staunend ging er davon. Er wollte das Feuer wieder anzünden gehen, bevor die anderen Hirten zurückkamen. Doch als er schon eine Weile gegangen war, merkte er, dass er seine Krücken an der Krippe vergessen hatte. Er wollte umkehren. Aber wozu denn? Er ging weiter, dann immer schneller, mit immer festeren Schritten. Der Predigttext ist einer der möglichen vielen Texte, die man zur Weihnachtszeit zitieren kann. Aber er ist nicht der erste Text in der ersten Reihe, den man sozusagen immer gleich vor sich sieht. Ich lese ihn uns vor aus dem Jesaja, Kapitel 57, die Verse 14 bis 19. Die Formulierung ist die Einheitsübersetzung. Bahnt eine Straße, ebnet den Weg, entfernt die Hindernisse auf dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende, dessen Name der Heilige ist. Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten, um den Geist der Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben. Denn ich klage nicht für immer an, noch will ich für immer zürnen, sonst müsste ihr Geist vor mir vergehen und ihr Atem, den ich doch erschuf. Kurze Zeit zürnte ich wegen der Sünde des Volkes, ich schlug es und verbarg mich voll Zorn. Treulos ging es seine eigenen Wege, und ich sah, welchen Weg es ging. Aber ich will es heilen und führen und wiederum trösten. Seinen Trauernden schaffe ich Lob auf den Lippen, Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr, ich werde sie heilen. Aber die Gottlosen, die Ruchlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nie zur Ruhe kommen kann und dessen Wasser Schmutz aufwühlt und Schlamm. Die Gottlosen, die Ruchlosen finden keinen Frieden, spricht mein Gott. Wenn man das so liest und sich ein klein wenig einlässt auf diesen Text, ist das ja ein ganz wuchtiges Auftreten Gottes. Er beginnt, indem er sich vorstellt und auffordert, bahnt einen Weg für unseren Gott, das ruft der Prophet, und dann spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende, dessen Name der Heilige ist. Manchmal hilft es sich so über einen kleinen Umweg zu solchen schwierigen Begriffen einen Weg zu bahnen. Ich habe mir so gedacht, wie würde ein Gebäude aussehen, in dem dieser Herr standesgemäß wohnt? Bahnt einen Weg, der Hohe, der Erhabene, der ewig Thronende. Ich weiß nicht, wer von euch Spaß daran hat, bei Städtetouren Schlösser zu besichtigen. Irgendwie hat man ja den Eindruck, wenn man eins gesehen hat, dann sehen, kennt man alle. Aber eins ist doch auffällig. Es gibt einen Saal, der ist besonders groß, der ist besonders schön. Und man möchte sagen, da ist vorne ganz besonders vorne. Da gibt es einen Stuhl, dann ein Baldachin, irgendwie rot und mit Bommeln und Brokat und Gold und ein Wappen vielleicht. Und dann meistens innerhalb des Raumes sind es 2, 3 Treppen. Ja, und dann, wenn man in den Saal reinkommt, je nachdem, wie reich der Herrscher war und wie groß seine Bedeutung, ist der Saal entsprechend lang. Also die nicht so ganz großen Herrscher hatten kleinere Räume und die anderen hatten, da konnte man richtig lange laufen. Und man merkt, zwischen mir und dem erhabenen König ist so eine große Distanz. Manchmal geht mir das so, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man große Kathedralen und bedeutsame Kirchen besucht. Jetzt nicht unbedingt evangelische, sondern vielleicht katholische, aber wenn man da reinläuft und mit einem Mal merkt, man ist von dem Prunk, von dem Gold und von der Schönheit, die damals mit so viel Geld in dieses Haus gebaut wurde, wie erschlagen, wie klein gemacht. Da ist ein Bild vorne von Gott, von Christus, von der Auferstehung, je nachdem, welche Szene man besonders betont. Man hat so den Eindruck, oh, erhaben, hoch, groß, da spürt man etwas von dieser Distanz. Und es ist auch gar nicht verkehrt, dass man das einmal so erlebt und so spürt, weil nämlich ja doch Jesaja Gott so vorstellt und Gott auch gar nichts dagegen hat, denn er nimmt diese Vorstellung durch den Propheten auf. Als Heiliger wohne ich in der Höhe. Ja, da sind wir nicht. Da ist der Erhabene, da ist der Große, da ist der Weltenrichter, der Schöpfer der Welt, da ist der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und da ist diese Distanz so spürbar. Und weil das die Menschen damals, wie selbstverständlich vor Augen hatten, dass Könige, Herrscher eben so abgehoben, so distanziert, so erhaben, so hoch, so unerreichbar und auch so machtvoll im Äußeren darstellen ist, dass man hatte das vor Augen. So sind die Herrscher. Umso bedeutsamer wird die Botschaft, dass von Gott, der sagt, ja, so bin ich auch. Ich bin höher als alle. Ich bin größer als alle Könige. Ich habe mehr Macht als alle Könige zusammen. Ich bin in der Tat der Erhabene. Ich bin in der Tat der Schöpfer der Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Große, der Erhabene. Und dann, ähnlich so wie schon in der Botschaft gestern, taucht es plötzlich auf, dass dieser Gott auf einen Weg sich macht, daherkommt, der so gar nicht ins Bild passt, was wir so vor Augen haben. Er verweist uns nicht an die Warteschlange. Er gibt uns kein kleines Handout, wie man heute sagt, so ein Orientierungsschreiben mit, was Kleidungsvorschriften und Begünstigungsgeschenke angeht. Nichts dergleichen. So wie man das vielleicht irgendwie bei großen, bedeutsamen Persönlichkeiten hätte. Nein, er sagt, als Heiliger wohne ich in der Tat in der Höhe. Als der, der ohne Sünde ist, der Licht ist, der Liebe ist. Und dann kommt es, dann offenbart er etwas von seinem Herzen. Aber, das ist der Gegensatz. Aber ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten. Um den Geist der Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben. Man möchte ausrufen, ja, gibt's denn sowas? Welcher König macht denn sowas? Welcher König verlässt seinen Thron? Welcher König verlässt seinen Thronsaal? Welcher König macht sich denn so auf, um die Gescheiterten, die Zerbrochenen, die am Leben Zerbrochenen aufzusuchen? Wer macht sich denn auf den Weg und interessiert sich, wie es dem Herz der Menschen geht, die sich im Leben verlaufen haben? Welchem Herrscher interessiert denn das? Man möchte meinen, als hörte man Gott Antworten hören, mich interessiert es, den Hohen und den Erhabenen. Und wenn man von dieser Stelle noch einmal innehält und zum Anfang des Textes zurückkommt, entdeckt man, dass es dort heißt, bahnt eine Straße, ebnet den Weg, entfernt die Hindernisse. Gott möchte mit dieser Botschaft, Gott möchte mit dieser Nachricht von seinem Wesen unser Herz berühren. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auf dem Weg Gottes zu unserem Herzen wir viele Hindernisse noch liegen haben oder vielleicht sogar vom Leben her aufgebaut haben, um uns zu schützen. Mancher ist hart geworden, so wie der Hirte am Feuer. Mancher ist an seinem Schicksal in einer gewissen Weise zerbrochen oder musste es vielleicht auch, um sich zu schützen, damit man ihn in Ruhe lässt, nachdem man ihn ein Leben lang gehänselt hat, weil er hinkte, weil er nicht so war wie die anderen. Aber in diesem Text geht es darum, dass Gott mit seinem Volk richtet und sich mit ihm auseinandersetzt, weil dieses Volk in der Wegführung, die es gegangen ist, sozusagen verharrte und nicht nach Gott fragte. In dem Text gibt es einige Male, ich zürnte wegen der Sünde des Volkes, ich schlug es und verbarg mich voll Zorn. Treulos ging es seinen eigenen Weg. Ich sah, welchen Weg es ging. Wir denken ja oft, wenn solche Texte im Alten Testament kommen, dass so Strafe etwas nochmal obendrauf ist. Da hat jemand Unrecht getan und jetzt gibt es nochmal irgendwie so geradezu willkürlich Schicksalsschläge von Gott. Wir würden im Fußball sagen, da tritt Gott noch einmal nach. Aber so ist Gott nicht. Ich glaube, dass das größte Gericht für uns auf der Erde darin besteht, dass Gott einfach nur eine kurze Zeit aufhört, uns seine gnädige Seite zu zeigen. Ich verbarg mein Angesicht vor ihnen, ist so eine Bezeichnung im Alten Testament. Ich verhüllte mein Angesicht. Und wenn wir den Segen am Ende des Gottesdienstes immer wieder mal hören, dann ist ja dort die Rede davon, dass Gott sein Angesicht erhebt, dass Gott sein Angesicht leuchten lässt. Das heißt, Gott zeigt uns nicht die kalte Schulter, sondern er macht sich auf und zeigt uns sein Wesen, seine Güte, seine Wärme, seine Gnade, sein Herz. Er wendet sich sozusagen mit der Vorderseite, mit der Herzseite den Menschen zu. Wir erleben es als sozusagen gnadenloses Gericht, wenn Gott sich in seiner Gnade von uns abwendet und uns eigentlich nur spüren lässt, wohin es führt, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. So im Sinne, wie sollte man sagen, wenn du unbedingt gegen die Wand laufen willst, dann lauf. Und man merkt in dem Moment, wenn man wirklich sagt, ja, mach ich. Ja, so voller Trotz. Und dann läuft man weiter. Und wenn man im Bild bleiben würde, man merken, das tut richtig weh, wenn man mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand läuft. Und dann ist das Geschrei natürlich groß. Aber das ist eigentlich so, wie soll ich sagen, diese Qualität von Gericht, von der hier der Text redet. Gott hört auf, seinen segnenden und barmherzigen und bewahrenden Arm vor und um das Volk zu halten. Er gibt sie in ihren Wegen, die sie gehen wollen, ihrem Schicksal preis. Ihr wollt diesen Weg gehen, so geht. Und es hat unglaublich Probleme bereitet. Es hat Not über das Volk gebracht, nicht nur in einer Generation, sondern auch für die Folgegeneration. Sie waren hinweggeführt worden in babylonische Gefangenschaft. Und dann sieht Gott, sie haben sich so verlaufen, wenn ich jetzt nicht mehr eingreife, dann gehen die alle kaputt. Das kann ich gar nicht machen. Und die Güte und Barmherzigkeit Gottes, noch einmal ein Aber, ich will es heilen, ich will es führen und wiederum trösten. Und wie viel Not im Spiel war, lesen wir dann. Seinen Trauernden schaffe ich Lob auf den Lippen. Da haben Menschen Angehörige verloren. Da haben Menschen Land verloren. Da haben Menschen Heimat verloren. Da haben Menschen ihre Eltern in der Fremde beerdigen müssen. Da ist Schmerz, da ist Not und da ist keine Zukunft. Und die Botschaft, die Gott hier seinem Volk gibt, ist, ich schaffe Neues. Ich schaffe neues Lob auf euren Lippen. Ich will euch Friede geben. Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr, ich werde sie heilen. Und zum Schluss dann noch einmal die Betonung, wir könnten sagen, sich nicht heilen und berühren lassen will. Wer ohne mich leben will, wer ohne mich bleiben will, gut, der wird auch keinen Frieden finden. Er wird nicht in das Heil Gottes einbezogen sein, nicht weil Gott das verhindert, sondern weil der Mensch sich so entschieden hat. So kommt Gott seinem Volk entgegen. Und auch in diesem Entgegenkommen und in dieser Beschreibung spüren wir, schwingt unendlich viel mit, was zu Weihnachten gehört. Das Kind, das geboren wird, haben wir vorhin in einem Text gehört, Wunderrat, Friedefürst, Ewigvater. All die Attribute, die hier drin genannt werden, werden von Jesaja an einer anderen Stelle auf dieses Christkind, auf dieses Kind in der Krippe gedeutet. Und die junge Kirche hat das gelesen und hat gewusst, von diesem Kind, von diesem Jesus, wird schon in Jesaja berichtet, so wie wir es auch in den Liedern gesungen haben. Und dann entdecken wir, wie ich gestern sagte, dieses Kind, so klein und unbedeutend es da im Stroh liegt, dieses Kind wird dieser Messias, der diese Wesenszüge in das Volk trägt und vorleben wird. Im Nachdenken habe ich so überlegt, wo ist es, dass Jesus, als er groß wurde, wirklich Zerschlagene und Bedrückten begegnet? Wo ist es, dass er sozusagen Menschen aufrichtet und Freude schenkt? Und mir fielen so einige kleine Episoden ein, die ich uns kurz nennen möchte. Da ist zunächst der Ruf Jesu, dass er alle die einlädt, die mühselig und beladen sind. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Er lädt ein die Menschen, die zerschlagen sind, die gebeugt sind, die geknickt sind, die Not haben. Und wieder merke ich in dieser Beschreibung, zu dieser gesuchten Menschengruppe gehöre ich. Bedrückt, besorgt, in Not, manchmal an mir selbst verzweifelnd, weil ich merke, manchmal fällt es mir schwer, wieder aufzustehen, schwer wieder Hoffnung zu haben, noch einmal mich zu bemühen, noch einmal es zu wagen, mit mir selber und mit Gott und auch vielleicht im Dienst. Aber dann zu erleben und zu entdecken, diese Einladung Jesu, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn man seine Last mitbringt und bei ihm ablegt, dann spürt man, dass das Weitergehen bei ihm und mit ihm in der Jochgemeinschaft unter seinem Joch, so wie er selber sagt, sanft ist, leicht ist. Die Hauptlast trägt er und hat er getragen am Kreuz. Schuld vergibt er, Hilfe schenkt er, Stärkung gewährt er. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus macht dieses, was wir hier lesen, geradezu zu seinem Programm, dass Gott aus der Höhe kommt und den Zerschlagenen und Bedrückten nahe ist und sie wieder aufrichtet. Dann fällt mir die Geschichte ein aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus der gekrümmten Frau begegnet. Sie ist vom Leben in ihrer Krankheit und ihrer damals so gedeutet dämonischen Belastung verkrümmt und wirklich körperlich gekrümmt worden. Und Jesus berührt sie, macht sie frei und richtet sie wieder auf, gibt ihr wieder einen geraden Rücken. Schenkt ihr wieder neues Leben und neue Würde. Oder im Johannesevangelium die Begegnung mit der Ehebrecherin. Wenn man da so hineinliest, wie viel Barmherzigkeit und Liebe liegt da drin. Da wird eine Frau vor Jesus gezerrt, man hat ihr aufgelauert, um sie im Ehebruch zu ertappen. Ich weiß nicht, ob man in der Weise, wie man mit ihr umgegangen ist, um sie vor Jesus zu stellen, wirklich pfleglich umgegangen ist. Das ist heute einer MeToo-Debatte sozusagen vermeiden würde. Oder ob sie nicht sehr spärlich bekleidet in der Öffentlichkeit preisgegeben wurde. Den gierigen Blicken und der Selbstgerechtigkeit der Umstehenden. Und dann beides, diese Begegnung, dass Jesus sagt, was ist die Strafe? Die Strafe ist Steinigen. Und er hebt die Strafe eigentlich gar nicht auf. Er sagt nur, wer ohne Sünde ist, darf einen Stein schmeißen. Und ich glaube, da haben alle erstmal nur die Luft angehalten, am allermeisten die Frau. Aber dann hat dieses Wort eben so, wie es bei Jesus der Fall ist. Wenn Jesus so Sachen sagt, diese Worte, die hauen richtig rein. Ich weiß nicht, es gibt so manchmal in unserer Sprache diese Formulierung, da ist es, das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Da hatte ich plötzlich einen Durchblick oder da traf mich dieses Wort ins Herz. So muss es da gewesen sein. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die Leute waren mit ihren Gedanken voll bei dem Skandal, bei der Frau, bei Jesus. Jetzt haben wir ihn, wir stellen ihn ein Bein. Sag mal, jetzt sind wir gespannt, gleich haben wir Jesus. Und im nächsten Moment haut es in ihr Herz rein, dass sie erkennen müssen, wir sind vor Gott alle Sünder. Wir sind schuldig. Und dann hört man die Steine fallen, die man schon aufgehoben hat. Es gibt manchmal so Skulpturen. Eine Skulptur habe ich mal, eine große, riesengroße Bronzeskulptur. Ich glaube, in einer amerikanischen Kirche stand sie, so im Kirchhof. Und das Interessante war, wo diese Szene dargestellt wird und die ganzen Pharisäer schon hier hinten in den Händen überall große, richtig große Steine für die Steinigung hatten. Ich fand das so interessant. Man war schon auf dem Sprung. Man wollte dabei sein. Man wollte es erleben, wenn sie gesteinigt wird. Ist ja interessant, nicht? Auch im Mittelalter oder auch heute noch, immer dann, wenn Menschen hingerichtet werden, sind die Marktplätze voll. Ist eigenartig. Aber Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Dann fragt er die Frau, wo sind deine Ankläger? Sie sind gegangen, ist keiner mehr da. Und dann sagt Jesus, wo keine Anklage, da kein Richter, ne? Ich verurteile dich auch nicht. Die Frau hat gemerkt und gewusst, wenn, sie ist mit dem Leben davongekommen. Sie hat den Preis ihrer Sünde geschmeckt und gekostet, aber nicht wirklich bezahlen müssen. Aber welche Kraft liegt da drin, in diesen Worten Jesu, dieser Frau die Würde wiederzugeben? Geh und mach's nicht wieder. Wie viel Hoffnung. Wie viel Zukunft. Da wird etwas gerade gebogen. Da wird etwas sozusagen innerhalb dieser kleinen Gemeinschaft des Dorfes oder wo sie war, da wird etwas gerade gerückt. Ich glaube, da haben auch noch ein paar Leute mehr zugehört. Lass es sein, tu es nicht wieder. Wie viel Vertrauen, wie viel Ermutigung schenkt Gott uns in diesem Wort? Oder dann, ich will sie heilen und führen, lesen wir im alttestamentlichen Text, und sie wiederum trösten, seinen Trauernden schaffe ich Lob auf den Lippen, Friede, Friede den Fernen und Nahen, spricht der Herr, ich werde sie heilen. Paulus greift das auf im Epheserbrief, Kapitel 2, wenn er sagt, Christus ist unser Friede. Und dann zitiert er, Paulus zitiert immer so ganz locker das Alte Testament, das mag ich an ihm, er zitiert es so ganz locker, indem er dann die beiden Begriffe aufgreift und sagt, in Christus hat Jesus die Fernen und die Nahen zusammengebracht und die Scheidewand, die zwischen ihnen stand, niedergerissen und sie versöhnt und sie zu einem Volk gemacht. Die Fernen und die Nahen. Er ist es, der sie zusammenbringt. Und der sie zueinander stellt. Gott löst ein, was er verheißen hat. Er macht sich auf aus der Herrlichkeit, aus dem Prunksaal, der ihm gebührt, auf die Erde in der Gestalt eines Kleinkindes, in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus, geht er durch diese staubigen Straßen des vorderen Orients und begegnet Menschen genau an der Stelle, wie hier verheißen. Die zerdrückt sind, zerschlagen sind, gekrümmt sind, schuldig geworden sind, die eigentlich nicht in die Nähe Gottes gehören, die auch gar nicht vielleicht zum Volk Gottes gehören. Und Jesus begegnet ihnen dennoch und ist beeindruckt von dem Glauben. Und darin wird etwas deutlich, nämlich, dass Gott seine Hände ausstreckt. Dass Gott es nicht aushält zu sehen, wie Menschen kaputt gehen. Und Weihnachten ist eigentlich so dieses Feiern, dass Gott nicht nur so ein nettes Kind schenkt, sondern dass mit diesem Kind, dieser Wesenszug Gottes, dieses Herzblut Gottes Gestalt gewinnt unter uns, für uns. Und dass Gott uns zeigt in Jesus, wie sehr er zu den Menschen in Liebe und in der Haltung des Heilens und Zurechtbringens kommt. Und immer dann, wenn ich mir das neu klar mache, dass das so das Herzblut Gottes ist, dass er Menschen berühren will, aufrichten will, stärken will, dann merke ich erst einmal, dass ganz so für mich persönlich, wie ich schon gesagt habe, da ist Raum für mich. Das gibt mir Mut, selbst wieder Mut, in seine Nähe zu kommen. Und es gibt mir Kraft und Mut, nicht stehen zu bleiben, sondern mich meinerseits aufzumachen und zu sagen, es lohnt sich. Du musst diese Qualität der Liebe von Gott, die du selbst erlebt und erfahren hast, lass es anderen Menschen kund werden. Versuch, in dieser Liebe zu leben. Versuch, in dieser Haltung Menschen zu begegnen. Bleib nicht dabei stehen, was an Schuld und Not eventuell trennt, sondern du musst den Blick frei haben für den, der gekommen ist. Du musst die Menschen hinweisen dürfen und hinweisen können auf diesen Gott, der mit ausgestreckten Armen auf Menschen, auf Sünder, auf zerschlagene und gekrümmte und gebrochene Menschen wartet, die sich vertrauensvoll zu ihm wenden. Sei du der, an dem sie sehen, wie es ist, wenn man selber Hoffnung gewonnen hat. Und ich glaube, es gibt im Jakobusbrief gibt es die Formulierung, Barmherzigkeit aber triumphiert über Gericht. Und wir sind gerufen, Menschen zu begegnen und ihnen in unserer Haltung, in unserem Wesen, die Barmherzigkeit und Liebe Gottes sozusagen zu verkünden, darzustellen. Ihnen in dieser Haltung zu begegnen und sie einzuladen, zu diesem Jesus zu kommen, mit all dem, was sie belastet und niederdrückt und was sie verschuldet hat. Ja, es braucht die Buße und die Umkehr. Ja, es braucht die Lebensübergabe. Aber was geben Menschen, die zerbrochen sind, sich in ihrem ganzen Zerbruch? Das ist wie wenn Kinder eine Vase oder irgendetwas runtergeworfen haben oder manchmal kamen Kinder dann bei mir so ins Büro, meine Mädels, war wieder irgendein Arm von diesen Barbie-Puppen kaputt. Ich weiß nicht, wie viel ich da geheilt habe. Vati, kannst du mal. Da ist etwas kaputt gegangen und sie kommen, so wie wir auch, zu Gott mit dem, was kaputt gegangen ist, mit unserem kaputtgegangenen Leben, mit unserem verschuldeten Leben. Und Gott nimmt es und richtet es und macht es gerade. Und er sagt, ich schaffe Lob auf den Lippen derer, die trauern. Ich richte auf, die verkrümmt sind. Diese Botschaft geht von diesem kleinen Kind und von Weihnachten aus in diese Welt. Ich fand diese kleine Geschichte mit dem Hirten so wohltuend, für mich selber auch. Dass während man so grummelig vor sich hin lebt und geht und denkt, ja, war ja doch nicht so, wie ich dachte und ja, weiß, ob das mit den Engeln stimmt und keine Ahnung. Und ganz heimlich berührt einen die Kraft Gottes. Ganz heimlich wird es in einem hell. Und bei dem Hirten sogar so, er hat seine Krücken vergessen. Hat es gar nicht gemerkt. Hat gar nicht gespürt, dass er geheilt wurde und wieder gehen konnte. Hat gar nicht gemerkt, dass die Hüfte sozusagen sich richtete, dass sein Kreuz sich richtete, dass er sozusagen von Gott, von dem nicht mehr vorhandenen Kind, aber von der Kraft, von der Gegenwart, von dem Geist Gottes berührt wird. Und jeder, der seine Knie beugt vor der gefüllten Krippe oder vor der leeren Krippe, jeder, der sein Knie beugt vor dem Kreuz, wird berührt vom Geist Gottes in seinem Herzen. Dieser Mann steht auf und geht. Und als er merkt, was ihm widerfahren ist, geht er schneller, fester. Und ich glaube, irgendwann hat er wahrscheinlich auch selbst gesungen. Erst mürrisch, aber dann vielleicht immer fröhlicher, weil es gar nicht anders geht. Wenn Gott einem das Lob ins Herz und auf die Lippen legt, dann wird es fröhlich. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Amen.